Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er's bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Lukas 18, 1 bis 8. Liebe Gemeinde, lieber Adolf, ich bin einfach nicht in diese Geschichte reingekommen. Ich bin mir wie ausgesperrt vorgekommen. Vielleicht ist es dir auch beim Hören so gegangen. Da passt so vieles nicht in dieser Geschichte. Der Vergleich ungerechte Richter und Gott, der passt doch nicht. Auserwählte, gibt es dann auch nicht Auserwählte? Wie bringe ich die Verheißung, dass Gott Recht schaffen wird, zusammen mit dem Unrecht überall in der Welt? Und darf man beim Beten so unverschämt und dickköpfig sein, wie jene Witwe es war? Meint Jesus das wirklich? Und überhaupt, hinkt diese Vergleichsgeschichte nicht nach allen Seiten? Verdunkelt diese Geschichte nicht mehr, als sie erhält? Wirft sie nicht mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt? Und dann kam bei mir noch was dazu. Ich hörte in dieser Gleichnisgeschichte immer wieder die Botschaft: Du musst. Du musst dranbleiben. Du musst glauben. Du musst beten. Beten wie ein Weltmeister. Beten wie die Witwe. Du musst einen Gebetskampf führen. Immer wieder: Du musst. Auch wenn es gar nicht dasteht, habe ich es doch rausgehört. Und wenn ich sowas höre, dann stellen sich bei mir die Stacheln. Schwestern und Brüder und Freunde der Wahrheit, der Glaube ist eine ernsthafte Sache, aber keine Zwangsarbeit. Der Glaube ist kein Sabbatspaziergang, sondern Nachfolge. Ist nicht Essay, aber es gibt in der Jesus-Nachfolge keinen Zwang und kein Du musst. Und Jesus erzählt keine Geschichten, um Druck zu machen, um uns zu frommer Leistung anzuspannen. Jesus erzählt keine Geschichten, die Druck machen, sondern die entlasten und ermutigen. Und als ich mit meinen Gedanken soweit war, da fand ich auch einen Zugang zu dieser Geschichte. Ich bin buchstäblich durch den Hintereingang reingekommen. Ich fand einen Zugang durch den letzten Satz. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Ein erster Zugang, ich nenne ihn die Vertrauensfrage. Jesus stellt eine Frage. Meinst du? Jesus will unsere Meinung wissen. Fragt uns was. Meinst du, wenn ich wiederkomme am Ende der Zeit, wenn ich wiederkomme in Kraft und Herrlichkeit, wenn ich wiederkomme und es wird der ganzen Welt wie Schuppen von den Augen fallen, wer ich wirklich bin. Meinst du, dann werde ich Menschen finden, die mir vertrauen, die mir ihr Leben anvertrauen, die mir was zutrauen. Meinst du, dann werde ich Glauben finden? Da redet Jesus von seinem Wiederkommen. Und er redet hier nicht vom Gericht und vom Herrschen, nicht von Vernichtung aller Feinde und nicht von unbeschreiblichem Glanz. Er redet nicht davon, dass ihm dann wirklich alle Knie beugen müssen und seine Herrlichkeit offenbar wird. Er fragt: Meinst du, wenn ich wiederkomme, dann werde ich Menschen finden, die treu geblieben sind, die vertrauensvoll geblieben sind, die im Glauben geblieben sind? Jesus stellt die Vertrauensfrage, fragt nach Vertrauen und Glauben. Und indem er danach fragt und diese Geschichte dazu erzählt, ermutigt er uns zum Vertrauen und zum Glauben. Es geht nicht um ein Rezept wie erfolgreich beten in 7 Schritten. Es geht auch nicht darum, uns zu sagen, ihr betet falsch. Wie ihr es macht, kann Gott euch gar nicht erhören. Es geht um die Vertrauensfrage. Es geht darum, dass Jesus uns was zutraut und von uns erwartet, dass wir ihm vertrauen. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Das ist für mich der Schlüssel und Zugang zu dieser Geschichte geworden. Und dann ist mir auch noch eine alte Regel eingefallen zum Verständnis der Gleichnisse Jesu. Diese Regel sagt, viele Gleichnisse lassen sich nicht Punkt für Punkt übertragen. Oft haben sie nur einen Punkt, auf den es rausläuft. In vielen Gleichnissen entspricht nicht jeder Punkt in der Bildebene auch einen auf der Sachebene. Die meisten Gleichnisse haben vielmehr eine Spitze, eine Aussage, auf die alles ankommt, auf der alles hinausläuft. Und so ein Gleichnis haben wir hier vor uns. Dranbleiben und vertrauen. Ermutigung und Einladung zum Glauben. Darauf läuft alles hinaus. Schwestern und Brüder und Freunde, es ist eine Ermutigung für Menschen, deren Glaube unter Druck geraten ist und deren Vertrauen wackelt, denen keine frommen Sprüche mehr über die Lippen kommen, denen das Beten schwer fällt, die vielleicht am Aufgeben sind und am Resignieren. Denen stellt Jesus die Vertrauensfrage und fragt nach ihrem Vertrauen. Und er fragt in einer Weise, wie wir es schon beim Propheten Jesaja lesen. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er fragt behutsam nach unserem Vertrauen. Er fragt so, dass wir spüren, du, es ist mir wichtig, wie es dir geht. Ich werbe um dein Vertrauen. Ich wünsche mir so sehr, dass dein Vertrauen wieder auflebt und lebendig bleibt. Und wenn wir auf diese Weise Zugang zu unserer Geschichte gefunden haben, dann bleiben wir in dieser Spur und fragen, wer ist denn die Hauptfigur darin? Und entdecken, nicht der Richter ist es, die Witwe ist die Hauptfigur. Gleich am Anfang hieß es doch, er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten sollen und nicht nachlassen. Dieses anhaltende, nicht nachlassende Gebet aber finden wir bei der bittenden Witwe. Darum ist unsere zweite Überschrift, die Ermutigung zum Vertrauen gilt gerade den Angefochtenen und Schwachen. In unserer Geschichte spielt eine Witwe die Hauptrolle. Eine Witwe ist eine Frau, der etwas fehlt, die mit einer Lücke in ihrem Leben lebt, eine Lücke, die sich nicht mehr schließt. Eine bleibende Last liegt auf ihr und dann bekommt sie auch noch Druck von außen. Ihr Recht wird ihr vorenthalten. Was ihr zusteht, was recht und billig ist, bekommt sie nicht. Jesus aber erzählt uns von dieser Geschichte nicht voller Mitleid und Bedauern. Er erzählt uns von einer starken Frau. Er sieht diese Frau nicht als jemand, dem was fehlt, der Probleme hat, dessen Leben eingeschränkt ist. Er erzählt uns von einer starken Frau, von einer Frau, die kämpft. Ausgerechnet so jemand stellt er als Vorbild im Glauben hin. Jemand, der schwach ist und angefochten und eingeschränkt. Mir erscheint die Geschichte dieser Witwe wie eine Illustration zu den Seligpreisungen in der Bergpredigt. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen leiden, verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Die Vertrauensfrage ist also nicht eine Frage an die Starken, an die, denen es gut geht. Sie geht gerade an die Schwachen, an die Bedrängten, an die, deren Glaubenslicht nur noch flackert. Und die angeschlagen sind vom Leben und dem, was ihnen widerfahren ist. Jesus weiß, dass der Glaube nicht selbstverständlich und unangefochten und siegreich und stark ist. Zumindest ist er es nicht immer. Zumindest kennt Jesus auch in seinem Leben Zeiten, da sein Vertrauen in Gott erschüttert war, wo seine Seele betrübt war bis in den Tod und wo er sogar Angst hatte, Gott habe ihn verlassen. Und jene Witwe, die weiß, wer ihr Recht verschaffen kann, sie kennt den Richter in ihrer Stadt, dessen Aufgabe es wäre, unparteiisch zu urteilen. Aber er ist korrupt oder faul oder inkompetent oder was weiß ich. Egal wer und wie er ist, Er allein ist es, der ihr zu ihrem Recht verhelfen kann. Und darum wendet sie sich konsequent und ausschließlich an ihn. Und wenn so ein korrupter Richter schließlich einknickt und hilft, wie viel mehr wird Gott, der gerecht und liebevoll und uns zugewandt und fürsorglich ist, wie viel mehr wird er für die Seinen sorgen und es recht machen? Um wie viel mehr wird er sich kümmern um uns? Um wie viel mehr ist das Vertrauen gerechtfertigt, das wir in ihn setzen? Das ist der Kern dieser Gleichnisgeschichte. Die Angefochtenen, die Angeschlagenen, die bereits Geknickten, die sollen wissen, Gott wartet mit offenen Armen und offenen Herzen auf sie. Ja, er wartet nicht nur auf sie, er kommt zu ihnen. Das Kommen Jesu am Ende, seine Wiederkunft, ist ja das Trostereignis schlechthin für die Seinen. Du kommst uns ja zum Segen und du wirst sein herrlich Weg vollenden, heißt es im Lied. Und ein drittes und letztes noch, was mir in dieser Geschichte wichtig geworden ist. Es ist eine Ermutigung zum Klagen. Weißt du, dass ein Drittel aller Psalmen Klagepsalmen sind? Gebete, in denen Menschen nicht Lob- und Anbetungslieder singen, sondern klagen und weinen und schreien vor Verzweiflung und Not. Und weißt du, wie in diesen Psalmen Menschen mit Gott reden? Gott, mach deine Ohren auf, hör mir doch endlich mal zu. Psalm 44. Gott, wie lange machst du das eigentlich noch mit mir? Wie lange willst du mich eigentlich noch hängen lassen? Psalm 74. Gott, findest du das eigentlich okay, dass die, die nichts glauben, die dicken Schlitten fahren und ich, der ich dir vertraue, habe nicht einmal ein gescheites Fahrrad. Psalm 73. Gott, ich nehme dich beim Wort. Du hast gesagt, ich dürfe jede Zeit zu dir kommen. Also, da bin ich. Jetzt bist du dran. Psalm 27. Okay, das war nicht die Luther-Übersetzung von 1912. Sintemal ihr nicht gläubet. Aber es sind die Originalworte alttestamentlicher Beter. Und bei Hiob kommt's noch viel dicker, was der sich getraut, vor Gott auszusprechen. Oder Jeremia, der Gott Vorwürfe macht. Und Gott straft sie nicht dafür. Gott hört und er hört solches Beten. Gott will nicht fromme, wohlgesetzte Worte. Er will unser Vertrauen. Mit ihm dürfen und sollen wir ehrlich reden, unser Herz vor ihm ausschütten. Wir müssen nicht druckfertige Gebete abliefern. Vor Gott dürfen wir schreien und ihm dürfen wir mit unseren Anliegen in den Ohren liegen. Unablässig, ungeniert, unzensiert und ungefiltert. Gut, dass niemand erst Englisch lernen muss oder wenigstens Hochdeutsch, um vor Gott klagen zu können. Gut, dass wir auf die Frage, wie geht's, nicht nur halbherzig sagen müssen, danke, ich kann nicht klagen, sondern dass wir sagen dürfen, danke, ich darf klagen. Danke, ich darf vor Gott ehrlich sein und ihm alles sagen, auch und gerade das, womit ich nicht fertig werde. Auch und das, was mir die Tränen in die Augen treibt. Und das, was mich wütend macht und zornig. Die Psalmbeter und Hiob und Jeremia, das sind zornige Beter. Und jene Witwe, die so wütend, dass es sogar jener hartgesottene Richter mit der Angst zu tun bekommt. So sollt ihr auch beten. So dürft ihr auch beten. Ihr Witwen, ihr Schmerzensmänner und Frauen, ihr Unglücklichen, ihr Traurigen, ihr auf der Schattenseite des Lebens, ihr geknickten Stäbe, ihr nur noch glimmenden Dochte, so sollt und dürft ihr auch beten. Ohne nachzulassen und ohne Angst, unverschämt zu sein. Solches Beten will Gott haben. Auf solche Beter freut sich Jesus. Solche Beter will er haben. Nach ihnen fragt er. Wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Beten ist nicht Literatur. Beten kann nicht nur, wer Hochdeutsch kann. Beten heißt, sich an die richtige Adresse wenden. Die Adresse ist wichtig, nicht die Worte sind es. Vertrauen hat es doch viel mehr mit einer Beziehung als mit Formen zu tun. Jene Witwe in unserer Geschichte wendet sich an die richtige Adresse. Bei Gott sind wir mit aller Not und allen Problemen und allen Defiziten und allen Klagen an der richtigen Adresse. Er ist die richtige Adresse. Eine Adresse, die gültig bleibt bis ans Ende der Zeit. Ein Helfer, der erreichbar ist jetzt und immer. Jesus ermutigt uns, uns an diese Adresse zu wenden und nicht aufzuhören, von ihm Hilfe zu erwarten. Amen. Du unendlich großer und heiliger Gott, wer ist dir gleich? Du bist der wahre und einzige Gott unter allen Göttern. Du wohnst in einem Licht, das niemand schaut. Aber weil Jesus Christus vor uns steht, wagen wir es als Gemeinde vor dir zu erscheinen, dich anzubeten, dich zu loben und zu preisen für deine Treue, Macht, Heiligkeit und Barmherzigkeit. Wir danken dir für dein lebensspendendes, lebensveränderndes, mutmachendes und mahnendes Wort. Und für das, was wir heute neu verstanden haben. Und wenn wir jetzt in unseren Alltag gehen, begegnen wir auch dir und lass uns deinen Willen erkennen und tun. Und jetzt entlasse uns mit deinem Segen und Frieden. Amen.